Hallo und herzlich willkommen. Ihr Lieben, heute begrüße ich bei mir hier im Studio die liebe Katrin. Hallo, liebe Katrin.
Hallo, lieber Andreas.
Schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass du auch da bist.
Ja, toll, dass du dir die Zeit nimmst, mir deine Glückfindergeschichte zu erzählen.
Mhm.
Ich hatte eben das Glück, dass du es mir im Vorfeld, dass wir schon im Vorfeld uns darüber unterhalten haben. Und ich finde deine Geschichte total faszinierend und ich finde es brillant, wie du das gemacht hast. Was du gemacht hast, und darüber reden wir jetzt.
Okay.
Katrin, du wurdest geboren und hast relativ schnell dein Talent erkannt, schnell dich auf dem Eis fortzubewegen.
Genau, ja. Also meine große Liebe als Kind war Eisschnelllaufen. Das habe ich einige Jahre, so im Alter von 9 bis 16 ungefähr, mit viel Liebe, mit viel Begeisterung gemacht. Und ja, ich wünsche mir heute oft für meine Kinder, dass die auch was hätten, was sie mit so viel Hingabe und, ich sag mal, auch Bereitschaft, sich aufzuopfern, tun würden.
Du hast es auch relativ weit gebracht. Du warst damals einer der besten, hast du mir erklärt, mit 16 einer der besten 6 Eisschnellläuferinnen.
Ja, so im Alter von 13, 14 schon in der DDR-Spitze, ja, so unter den besten 6 bis 10.
Und hast dich dann aber entschieden mit 16, also hat es dir nicht mehr so viel Spaß gemacht und dann hast du gesagt, nö, hör ich jetzt auf, mach.
Ja, so einfach war es nicht. Also die Leistungen stagnierten dann so ab dem Alter von 14, 15 ging es irgendwie nicht mehr so richtig voran. Also irgendwas passte dann halt nicht mehr. Und dann habe ich schweren Herzens mit 15,5, knapp 16 aufgehört und bin zurück in die normale Schullaufbahn.
Hast dann Abitur gemacht?
Mhm, genau.
Und wolltest dann Medizin studieren? Das war so dein
Traum. Medizin oder Journalismus. Da schwankte ich so ein bisschen hin und her, was von beiden. Und dann kam die Wende dazwischen und plötzlich öffnete sich mir quasi die Welt. Und dann habe ich beschlossen, erstmal ins Ausland zu gehen und ein Jahr als Au-pair in England zu verbringen und ja, habe da also wirklich völlig neue Erfahrungen gemacht, also quasi aus dem Osten direkt in ein fremdsprachiges westliches Land. Das war spannend.
Wahnsinn, oder? Also
ja, es war Kulturschock natürlich. Weder kannte ich das System, noch kannte ich die Sprache über, also schon ein bisschen übers Schulenglisch hinaus, aber wirklich ein Sprachanfänger schon. Und das war ein Riesenschritt. Es war super.
Hattest du keine Angst, dorthin zu gehen damals? Also ich meine, fremdes Land, fremde Sprache, fremdes System. Hast du einfach einmal hoch und das mache ich jetzt?
Der Wunsch war so riesig, dass ich, dass für Angst überhaupt gar kein Platz war. Überhaupt nicht. Also ich kann mich nicht erinnern, da jemals Angst gehabt zu haben. Ich habe das auch alles komplett alleine organisiert. Also ohne irgendwelche Unterstützung habe ich rausgefunden, wie finde ich eine Familie, worauf darf ich achten, wie komme ich da hin, wie sind die Regelungen, was für Geld habe ich, brauche ich. Also wie gesagt, der Wunsch, das zu machen, war so riesig, dass alles andere irrelevant war.
Und dort hast du auch so ein bisschen kaufmännisch gearbeitet?
Ja, also ich war als Au-pair in einer Unternehmerfamilie und der Gastvater hat mir dann nach einer Weile angeboten, doch in meiner Freizeit, wenn ich Lust habe, in der Firma ein bisschen mitzuarbeiten, im Büro. Und das hat mir durchaus auch Spaß gemacht. Das war eine nette Abwechslung zu den 3 Kindern und auch eine Herausforderung wiederum. Also ich habe auch telefoniert in der fremden Sprache. Es ging um Druckmaschinen und habe da Dinge rausgefunden, also die schon auch recht technisch waren. Sprich, es war schon eine Herausforderung. Und ja, also das hat einigermaßen Spaß gemacht, war eine ganz gute Abwechslung. Und dann hatte ich mich aber, als ich dort war, trotzdem weiter um den Studienplatz gekümmert.
In Deutschland.
In Deutschland, genau. Und hatte dann tatsächlich auch einen Studienplatz für Medizin in Heidelberg bekommen und habe dann aber aufgrund dieser Erfahrungen und aufgrund von Ratschlägen, sag ich mal,
von außen
beschlossen, doch das Risiko, Medizinstudium nicht einzugehen, sondern ein vernünftiges BWL-Studium zu machen, weil BWL studieren alle, viele, und da gibt's immer einen Job, da kann man überall tätig werden. Es geht relativ schnell, wenn ich doch einigermaßen clever bin und zügig studiere, ist das alles absehbar und so weiter. Also ja, dann habe ich BWL studiert, habe mein MBA in Amerika gemacht und den ersten Job bekommen, den ich wollte, und habe das von Tag 1 an gehasst. Den Bewerbern wurde damals an sich vorgegaukelt, dass wir tatsächlich als Unternehmensberater arbeiten im Sinne von, wir optimieren Prozesse, wir schauen, wie es den Mitarbeitern immer besser geht, wir schauen, wie die Firmen immer produktiver sind, etc. etc. Und es stellte sich dann relativ schnell raus, dass ich in einer IT-Beratung gelandet war. Sprich, es hieß Programmieren lernen, es hieß Design von Webseiten zu erstellen, was toll ist für Leute, deren Herz daran hängt, und für mich war das wirklich, oh Gott, was mache ich hier?
Nun stimmte allerdings für dich, du hattest rasend schnell BWL studiert, rasend erfolgreich, du MBA in Amerika gemacht, kommst zurück, findest eine Wunschfirma, wo du sagst, klingt toll, das Package, das die anbieten, die nehmen dich, es stellt sich raus, das ist das nicht. Dann hättest du ja sagen können am ersten Tag, also wisst ihr was, das habe ich mir aber ganz anders vorgestellt, dann gehe ich jetzt doch weg und mach was anderes. Aber du hast gedacht, nö, bleib ich mal kurz da.
Genau, ich dachte, naja, gleich aufgeben geht nicht, gilt nicht, machen wir nicht.
Macht man nicht.
Macht man nicht, genau, und ich schon mal gar nicht. Und dann gibt's überhaupt, es gibt ja auch eine Strategieabteilung in der Firma, dann gucke ich halt, dass ich da reinkomme und das wird schon. Und jetzt mache ich erstmal die Schulungen, die die Mitarbeiter am Anfang alle durchlaufen, mache ich alle mit. Und ja, in fünf Jahren kann man es hier zum Manager schaffen. Ja, das packe ich ja.
Ich würde ihn jetzt gerne noch ein bisschen rauszögern, weil ich finde es interessant, wie lange das dann tatsächlich gedauert hat. Aber nein, gut, wir hauen den jetzt mal raus. Du warst dann tatsächlich
17 Jahre bei der Firma, genau.
Unfassbar! Da macht jemand 17 Jahre lang einen Job, den er nicht mag.
Ja.
Und sehr erfolgreich.
Ja, schon.
Das ist das Faszinierende. Genau. Du hast ja dann kein Mist gebaut, sondern du warst 17 Jahre lang extrem erfolgreich bis hin zum Senior Manager. Mhm. Also wirklich?
Trotz dreier Kinder.
Richtig,
Karriere
genau.
Gemacht. Genau.
Genau. Also während dieser Zeit
relativ
noch drei Kinder
zügig.
Bekommen. Genau.
Genau. Ja.
Warst also eine absolute Powerfrau. Wie hast du vorhin gesagt, im Kostüm?
Im Kostümchen mit dem Köfferchen morgens am Flughafen montags fand ich mich die ersten paar Wochen ziemlich cool. Das hörte dann ganz schnell auf, als das Neue halt weg war. Und ja, also ich kann es heute nicht mehr nachvollziehen, wieso ich das so lange mitgemacht habe. Und zwar einfach so. Meine Erwartungen an mich und echte oder vermeintliche Erwartungen anderer an mich waren einfach wichtiger als die Tatsache, dass es mir echt nicht gut ging.
Man hat ja auch dann so einen Lebensstandard, den man sich gerne
genau,
halten möchte.
Genau, das kommt natürlich hinzu. Also das Konto war immer ordentlich gefüllt, das ist schon toll, ja, gerade für einen Berufsanfänger. Also es gab wenig, was wir uns nicht erfüllen konnten, schon von Anfang an eigentlich. Mein damaliger, noch nicht Mann, inzwischen Ex-Mann, war in einem ähnlichen Bereich tätig wie ich. Das heißt, wir haben beide gut verdient. Nach außen hin prima, alles gut, ja. Sowas gibt man nicht auf.
Ich habe dich gefragt, bist du denn wenigstens morgens aus dem Bett gesprungen und hast gesagt, super, da darf ich
niemals,
hin?
Niemals. An sich hatte ich schon samstags abends wieder Bauchgrummeln, Bauchdrücken, weil ich dachte, oh Gott, nur noch der Sonntag, dann muss ich wieder. Und was ich schon auch sagen muss, es gab einige Jahre zwischendrin, in denen ich für Leute gearbeitet habe, die wunderbar sind, die ich heute noch immer sehr schätze, was dann letztlich dazu führte, dass der Inhalt der Arbeit in den Hintergrund rückte und ich einfach dankbar war, mit so Leuten zusammenarbeiten zu dürfen. Es gab auch eine Phase, wo ich wenig reisen musste, sondern nur so einmal im Quartal oder einmal in zwei Quartalen und dann eben New York oder San Francisco oder London oder Paris oder Sydney war auch mal dabei. Das habe ich dann schon genossen, muss ich sagen, ja. Und trotzdem kam irgendwann der Punkt, und es war nicht so ein Punkt, es war so eine langsame Entwicklung, wo mir klar war, was mache ich denn hier? Es entspricht weder meinen Werten, also weder das, was ich tue, gibt mir irgendwas. Meine Kinder haben mich x-mal abends gefragt, Mama, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Ich konnte nur sagen, ich sitze am Schreibtisch am Computer und führe Telefonate mit Leuten, die irgendwo in der Welt sitzen. Ja, und was machst du da? Ja, wir planen Meetings, wir bauen IT-Programme. Was ist ein IT-Programm? Ja, halt eine Firma, was weiß ich, eine Bank. Wie verarbeiten die Buchungen und so Dinge? Also,
nichts Greifbares.
Du siehst, das
war
da
nichts,
ist wenig
nicht, genau.
Begeisterung.
Du hast dann aber während dieser Zeit schon für dich selbst, eben weil du es jetzt gerade ansprichst, das war jetzt nicht so was Greifbares, das war eher so was Imaginäres aufzubauen. Du hast während dieser Zeit schon gerne auch handwerklich was Richtiges gemacht, was du produziert hast selbst und was fertig wird.
Genau, also eigentlich schon als Kind habe ich immer gerne gewerkelt und immer, also wenn es irgendwo was Handfestes, was Handwerkliches zu tun gab, war ich mit Begeisterung dabei. Mhm. Ob das jetzt bei uns selber zu Hause war oder bei Freunden, bei Bekannten, bei Nachbarn. Also toll, habe ich immer gerne gemacht und habe irgendwann dann auch in der Volkshochschule einen Kurs entdeckt. Schreinern für Fortgeschrittene, dachte ich, ich bin aber nicht fortgeschritten, dann habe ich mich da trotzdem angemeldet und war auch alles gut und habe da schon gemerkt, also egal wie fürchterlich der Tag jetzt war, wenn ich da hinkomme, ist die Welt für mich in Ordnung. Hm. Da gibt es keine Zeit, da gibt es keinen Stress, da gibt es keinen Druck, da gibt es einfach nur pure Neugierde, pure Freude am Tun und habe auch, ich weiß nicht, wie oft in meinem Leben gehört, ach, du müsstest eigentlich Schreinerin sein.
Und dann hast du gesagt?
Und hab dann immer geantwortet, ja, im nächsten Leben. Und irgendwann kam dann der Punkt, wieso eigentlich im nächsten Leben?
Beziehungsweise dein damaliges Leben als Managerin hat dann den Einschnitt bekommen, den viele Karrieren irgendwann bekommen, wenn man sich so über die Maße verausgabt und mehr gibt, als der Körper irgendwo geben kann. Du hast einen klassischen Burnout hingelegt.
Zwei.
Genau, ich wäre auf den zweiten gleich gekommen, also hast du erstmal einen hingelegt,
genau.
Dann
ja.
Haben sie dich wieder irgendwie aufgepäppelt.
Ja, und beziehungsweise ich dachte, ja, jetzt bin ich geheilt. Mhm. 2,5 Monate Ruhe und das wird ja wohl reichen. Dann bin ich wieder in die Firma und ja, dann hat es gut 1,5 Jahre gedauert und dann, dann kam der zweite Burnout.
Und der war dann schon einen Ticken krasser als der erste?
Der war einen Ticken krasser, also mir hatte schon, ich war dann auch in Behandlung und mir hatte der Arzt gesagt, schon nach dem oder während des ersten, ich solle dringend mich in eine Tagesklinik begeben, damit ich mich mal erhole und mal Zeit habe, auch wirklich zu verstehen, welche Verhaltensmuster da immer wieder die gleichen sind und warum ich da bin, wo ich bin und so weiter und so fort. Dachte ich, brauche ich alles nicht. Und beim zweiten Mal war es dann so krass, ich stieg wirklich aus dem Flieger, machte mein Handy wieder an, hatte von einem damaligen Vorgesetzten einen furchtbaren Anruf, eine furchtbare Ansage auf der Mailbox und bin vom Flughafen im Grunde direkt in die Klinik gefahren, hab dann da auch sehr schnell einen Termin bekommen und war dann da tatsächlich über 9 Wochen in der Tagesklinik. Sprich, also war zu Hause weiterhin, konnte mich ganz gut um die Kinder kümmern mit Unterstützung meiner Mutter und hab da, also das geht dann schon wirklich an die Substanz. Also zum einen, was vorher war, also ich kannte mich so nicht, dass ich nicht in der Lage bin, mich zu irgendwas zu motivieren, außer Dinge, die die Kinder anbelangten. Also dafür hat die Maske immer noch gereicht und die allerletzte Kraft, Sorge für die Kinder zu tragen. Aber mich mittags um 1 im Schlafanzug, ungeduscht, ungegessen und so weiter auf dem Sofa wiederzufinden, das war schon krass.
Das glaube ich. Und das Faszinierende ist, der zweite war sehr hart, du warst dann sehr lange in der Klinik und hast dich dann wieder aufgepäppelt. Du wärst wieder zurückgegangen?
Bin ich auch.
Du bist sogar wieder zurückgegangen?
Natürlich, genau. Ich war ja, gut erholt.
Alle guten Dinge sind drei, ne?
genau. Ich hatte mich ja recht gut erholt, habe auch begriffen, was meine Werte sind, was für mich wichtig ist, was ich schon zum großen Teil, was ich wirklich möchte und was mir nicht gut tut. Und dann, ja, hatte ich ja wieder Kraft, bin wieder zurückgegangen. Und dann kam, Gott sei Dank, im August, Sommer 2012, mir die Firma zuvor und meinte, sie wollten sich gerne von mir trennen. In diesen Firmen ist ja oft dieses Up or Out, Neudeutsch, oder bei manchen heißt es Grow or Go. Also entweder du entwickelst dich weiter oder man sieht in dir das Potenzial, dass du dich weiterentwickelst, oder man trennt sich. Und offenbar sah man dann nach 2 Burnouts das Potenzial bei mir nicht mehr und schickte mir die Kündigung. Und im Nachhinein muss ich sagen, das war ein Segen für mich. Also auch mein Arzt meinte, das hat sie, glaube ich, vom dritten Burnout gerettet. Ja.
Wer weiß, wie der geworden wäre. Und du bist natürlich gegrowt, du bist natürlich gewachsen dadurch.
In andere Richtung.
In eine ganz genau, in die für dich richtige Richtung. Denn du hast dann was gemacht, was ziemlich abgefahren ist. Du warst damals dann Anfang 40 und hast gesagt, wenn dann jetzt von außen das Signal kommt, dass ich jetzt aufhören darf, muss, dann mache ich doch jetzt mal das, was ich eigentlich vorhatte, im nächsten Leben zu machen.
Genau. Wobei ich schon anfangs natürlich mich auf ähnliche Jobs beworben habe, mich gekümmert habe und es ergab sich nichts. Es kam nichts zustande. Und dann habe ich...
Also wäre es bei einer anderen Firma wieder in...
Macht
in
man
so
ja so. Das macht ja Sinn, weil ich kann das ja gut, was ich da gemacht habe, und wäre ja dämlich gewesen, das alles wegzuschmeißen. Mhm. Insofern war schon mal der ursprüngliche Ansatz, naja, dann mache ich halt was vielleicht bei einer kleineren Firma, wo nicht ganz so viel Stress ist und so weiter und so fort. Und wie gesagt, es ergab sich nichts, wirklich nichts. Und dann habe ich verschiedene Praktika gemacht. Also ich kann mich an einen Moment erinnern, ich saß wirklich bei mir am Schreibtisch und habe überlegt, wie soll das jetzt alles weitergehen? Und mir fiel ein, dass ich mir irgendwann mal von einer Schreinerin in Kelkheim einen Zeitungsartikel ausgeschnitten hatte und ich hatte da so einen Ordner Dinge, die interessant sind und die ich vielleicht irgendwann nochmal brauchen könnte. Da hatte ich das eingeordnet. Das habe ich sofort gefunden und ich wusste, jetzt setze ich mich ins Auto, jetzt fahre ich dahin. Und bin dahin gefahren. Da war sie nicht da, aber es ergab sich dann im Laufe der Woche, dass ich mich mit ihr getroffen habe und sie gebeten habe, kann ich bei euch mal ein Praktikum machen? Und meine Gegenleistung ist, vielleicht gibt es bei euch betriebswirtschaftliche Fragen, Dinge, wo ihr Unterstützung braucht. Ich möchte einfach mal reinschnuppern. Wie ist das, ja? Und das war toll. Das hat mir so viel Freude gemacht. Und später habe ich dann noch bei einer anderen Firma auch ein Praktikum gemacht. Und dort war mir auch versprochen, dass ich da eine Lehre machen kann. Also natürlich zwischendurch habe ich auf eigene Kosten Kurse bei der Handwerkskammer gemacht, weil ich einfach merkte, das ist meins. Ich will so schnell wie es geht, so viel wie es geht lernen. Und hatte dann, ja, habe eine Lehrstelle gesucht und dann quasi auch gefunden. Und der hatte mir dann allerdings wenige Tage, bevor ich die Unterschrift brauchte, aufgrund verschiedenster Fristen gesagt, nee, das wird doch nichts. Und da war kurz mal Schicht im Schacht, ich kurz wieder das arme Opfer und habe dann aber beschlossen, gut, jetzt drucke ich einfach mal meine Unterlagen aus, Lebenslauf, Zertifikate, die ich schon habe in dem Bereich und morgen fahre ich los. Ich fahre persönlich hin zu Schreinereien. Und dann machte mein Drucker nach einer Bewerbung die Grätsche. Und ich habe ihn dann wieder neu programmiert und noch eine zweite ihm rausgepresst und bin am nächsten Morgen gleich los, war bei einer Schreinerei, die ich kannte, die sehr schöne Sachen machen in Hofheim, Diedenbergen. Und die hatten aber gerade vorher einem anderen Lehrling schon die Zusage gegeben und die war dann aber so nett, um mir zu sagen, fahr doch mal dort und dorthin. Die sind auch nicht ganz so Mainstream. Vielleicht sind die offen für jemanden wie dich. Und da bin ich hingefahren und platzte zum Frühstück rein und ja, lange Rede, kurzer Sinn, da bin ich jetzt, mache seit einem guten Jahr da die Lehre und werde jetzt im Sommer fertig. Die haben natürlich mir Fragen gestellt. Jemand wie Sie, der so einen Job hatte, wieso? Und ja.
Wollen Sie jetzt mit Anfang 40? Sie sind Top-Managerin einer Unternehmensberatung gewesen. Warum wollen Sie mit Anfang 40 eine reguläre Ausbildung zur Schreinerin machen mit allem, was dazugehört? Sprich Berufsschule.
Genau, ja.
Ja? Ja. Und niedrigem Einkommen etc. Und zugegebenermaßen, glaube ich, hätte ich an der Stelle der Schreiner dir die gleiche Frage gestellt.
Ja, ist ja nachvollziehbar. Und mein Ziel war und ist, ich möchte kein angestellter Schreiner irgendwann sein, sondern ich möchte mir entweder eine Firma übernehmen oder selber aufbauen, viel lieber übernehmen. Und das scheint, da wo ich jetzt bin, eben auch möglich zu sein, weil alle zumindest in Sichtweise oder in Sichtweite des Rentenalters sind. Und alle drei, die aktiv sind, ihre Arbeit mit viel Hingabe, mit viel Liebe machen und irgendwann einfach gerne auch kürzer treten möchten.
Man hättest ja auch einfach Managerin von der Großschreinerei werden können. Aber das war nicht dein Ziel. Dein Ziel war, mit deinen eigenen Händen etwas zu gestalten.
Richtig, genau. Es gab eine Phase, wo ich dachte, ja, vielleicht, wenn ich einfach nur Handwerksbetriebe berate, also dann bin ich ja auch schon näher dran.
Genau.
Und dann habe ich im Sommer, bevor mir die Kündigung ausgesprochen wurde, aber die Wiebke Lüth getroffen auf einer Schulung und habe da ein tolles Coaching bekommen und da wurde mir einfach klar, ich will nicht der Manager sein, der über allem irgendwo schwebt. Ich will in der Werkstatt stehen, ich will mit meinen Händen was machen, ich möchte kreieren, ich möchte bauen, ich möchte abends heimfahren und sagen können, boah, heute habe ich den Schreibtisch fertig gebaut oder heute habe ich dieses, was man anfassen kann, gemacht, weil das für mich einfach unheimlich erfüllend ist.
Und das hast du jetzt. Also ich habe dich jetzt gefragt, Kostüm gegen Beischmann haben wir festgestellt, zu tauschen. Und du sagst, es gibt nichts Schöneres, abends nach Hause zu kommen oder in der Werkstatt zu stehen.
Ja, genau. Also kein Designer-Kostümchen kann mithalten mit der Schreinerkluft, mit Zollstock an der Seite und Bleistift in der Tasche. Ich fühle mich einfach sowas von sauwohl und ich fahre oft mit dem Rad zur Arbeit, was auch so ein Traum von mir ist. Also ich fahre morgens bei Sonnenschein über die Felder mit Frankfurt im Hintergrund und denke mir, wer denn ins Büro fahren möchte, möge das tun. Ich fahre in die andere Richtung mit meinem Rädchen Und abends komme ich verstaubt und dreckig und schwitzig heim, stelle mich unter die Dusche und das Leben ist gut. Also
unglaublich. Deine Berufung gefunden, über ein paar Ecken, und lebst jetzt, machst jetzt deine Ausbildung fertig, wirst die dieses Jahr abschließen und wirst dann als Schreinerin arbeiten und irgendwann deinen großen Traum verwirklichen, deine eigene Schreinerei oder Mitgesellschafter einer eigenen Schreinerei zu sein und Sachen zu produzieren mit deinen eigenen Händen und abends sagen zu können, das habe ich gebaut.
Ja.
Unglaublich. Vor allen Dingen, was ich so schön finde an der Geschichte, es verbaut einem so ein bisschen die Ausreden, ja, weil mit 41 Jahren oder mit Anfang 40 zu sagen, nochmal eine Ausbildung, nochmal auf die Berufsschule. Wir hatten es gerade eben, wie alt sind deine Klassenkameraden, ja?
Ja, die sind so im Alter meines ältesten Sohnes, also so zwischen 18, 19, Anfang 20.
Genau, und dann sitzen wir dazwischen und hat natürlich andere Themen, über die man vielleicht reden möchte und darf das alles, ja. Erlebtest du alles mit und du hast es getan, du hast das alles, ich sag jetzt mal, auf dich genommen, ist vielleicht das falsche Wort, weil es dir ja Spaß macht, ist ja keine Quälerei, aber für Außenstehende ist es halt so, nimmst du das alles auf dich, aber dir macht es Spaß, du springst jeden Morgen sozusagen aus dem Bett und gehst gerne auf die Arbeit.
Ja, Sonntagabend ist tatsächlich so, ich freue mich, morgen geht's wieder los.
Toll.
Ist so.
Toll. Also ganz, ganz toll. Das dann so auch nochmal durchzuziehen und zu sagen, ich mache das, finde ich eine ganz geile Sache. Also das macht richtig viel Spaß, dir dabei zuzuhören, wenn du das erzählst, dich zu sehen und zu sehen, dass du da deinen Weg gehst. Das finde ich super, super schön.
Ich auch.
Klasse. Katrin, danke, dass du die Geschichte mit uns geteilt hast, deine Geschichte. Ich drück dir die Daumen. Ich habe übrigens ja auch ein Stück von dir zu Hause hängen. Du hast
Stimmt.
Du hast ja diese wunderbare Nespresso-Kapselhalter erfunden aus Holz. Und ich habe mich riesig gefreut. Den habe ich letztes Jahr zu Weihnachten, glaube ich.
Nee, nicht letztes Weihnachten.
Das Weihnachten davor habe ich den von dir erhalten. Oder meine Frau hat ihn bei dir bestellt, hinter meinem Rücken, weil sie wusste, dass ich den so toll finde. Und der hängt seitdem in unserer Küche. Und die Bettina hat zu dir gesagt, als sie dich getroffen hat, jeden Morgen denke ich an dich, immer wenn ich eine Espresso-Kapsel da raushole, denken wir an dich. Es ist wunderschön, das Stück. Man sieht, da steckt auch viel Liebe drin. Und das ist praktisch und schön. Und es macht auch uns jedes Mal ein schönes Gefühl. Und ich freue mich, wenn jemand so toll seine Bestimmung findet wie du. Katrin, jetzt habe ich für dich die Glückfinder-Fragen dabei. Die ich jetzt natürlich auswendig hinbekomme, weil ich meinen Zettel nicht dabei habe. Was bedeutet glücklich sein für dich?
Also für mich sind es so zwei Bereiche. Zum einen ganz viel Glück finde ich inzwischen in so ganz kleinen Dingen, kleine Momente. Mhm. Also gerade letzte Woche fuhr ich mit meinem Rad zur Arbeit und ich habe ein E-Bike, weil es doch ein Stückchen ist und ich dann abends manchmal zu platt war. Und dann hatte ich vergessen, die Batterie zu laden. Und ich wusste, oh Gott, das reicht nur noch für eine Strecke. Und dann dachte ich, ich hab überhaupt keine Eile. Dann mache ich das jetzt aus und radel ganz langsam, ganz gemütlich zur Werkstatt. Und die Sonne schien und die Vögel zwitscherten und es roch nach Frühling. Und es war fantastisch. Und mir kamen fast die Tränen auf dem Feld vor Glück. Also so kleine Momente sind fantastisch. Oder das kann auch, komm heim und es riecht nach Schokopudding, weil mein Sohn die Idee hatte, ich koche Schokopudding und die Mama mag das und das ist toll, fantastisch. Also das sind so die kleinen Momente und so ein bisschen vielleicht breiter gesehen, also Glück für mich hat viel mit Freiheit zu tun. Freiheit zu entscheiden oder mir die Freiheit zu nehmen, zu entscheiden, was ich mache, mit wem ich meine Zeit verbringe, was ich auch nicht mache oder mit wem ich auch keine Zeit verbringe. Natürlich Freiheit von Krankheit, Freiheit hinzugehen, wo ich hin möchte, zu reisen. Ja, also Freiheit in einem sehr breit gefächerten Zusammenhang hat für mich viel mit Glück zu tun.
Was würdest du sagen? Wer ist für dein Glück verantwortlich?
Inzwischen ich.
Oh, interessant. Da passt vielleicht auch wunderbar. Ich bin dem Universum so dankbar. Ich hatte hier nämlich gerade noch so einen Satz, den du vorhin gesagt hast und den wollte ich unbedingt noch in diesen Podcast einbauen. Und jetzt hast du es mir gesagt. Das heißt, du hast früher gesagt, das Leben hat mich gelebt.
Ja, genau. Da gab es schon viele Momente, wo ich irgendwo saß, irgendwo stand und dachte, was mache ich hier eigentlich? Wessen Leben lebe ich? Beziehungsweise das Leben lebt mich. Und nach außen hin war alles toll, alles fantastisch und mir ging es überhaupt nicht gut. Das war nicht mein Leben.
Und zum Thema Verantwortung, wo du sagst, inzwischen ich, ist es jetzt so, dass du sagst...
Damals war es halt so, da gibt's von dort gibt's Erwartungen, von hier gibt's Erwartungen. Ich bin Mutter, ich bin Frau, ich bin Tochter, ich bin Angestellte, ich bin Schwester, etc. Und jeder erwartet was von mir. Ich kann ja gar nicht anders. Und inzwischen ist mir klar, ich kann immer anders. Es ist meine Entscheidung.
Genau.
Und daher
jetzt
weiß
lebst du
ich
dein Leben.
Genau, dass ich dafür verantwortlich bin.
Nächste Glückfinderfrage, spielst du Lotto?
Ganz selten. Vielleicht so ein, zweimal im Jahr und dann auch völlig spontan. Dann laufe ich irgendwie an einem Kiosk vorbei und denke, ach, ich könnte mal wieder. Und für um Kleinstbeträge einfach nur Spaß. Also ich habe nicht die Erwartung, dass ich da gewinne, deshalb gewinne ich vielleicht auch nicht.
Einfach so?
Einfach so.
Okay.
Ganz spontan.
Würdest du sagen, dass Geld glücklich macht?
Habe ich lange drüber nachgedacht, wie ich darauf antworten soll.
Ist ja auch eine brillante Frage.
Ist brillant, genau. Und ich würde sagen, ja, wenn es genutzt wird als Tauschmittel Glück gegen Glück. Also ich bin der Meinung, wenn ich verdiene mir mein Geld mit etwas, was mich total glücklich macht. So. Und dann gehe ich zu jemand anderem, der verdient sein Geld meinetwegen mit Massagen oder als Ayurveda-Therapeut oder als Klempner, völlig egal. Und er tut es, weil ihn das glücklich macht oder sie das glücklich macht. Und wenn wir dann unser Geld tauschen, also ich kaufe mir seine Dienstleistung und er kauft sich meine, wenn er das gerade braucht oder eben auch um drei Ecken, dann macht Geld total glücklich. Was nicht funktioniert, das weiß ich, weil ich es ausprobiert habe, ist, sich fast zu Tode zu arbeiten, um viel Geld zu haben und dann Glück kaufen zu wollen. Das funktioniert nicht.
Das stimmt, ja. Ist eine sehr interessante Betrachtungsweise.
Wenn die Welt weniger komplexer wäre, könnte man Sache gegen Sache tauschen. Ja, also ich.
Dafür wurde ja ursprünglich Geld mal erfunden.
Richtig,
weil
genau.
Weil man ja quasi
genau.
gesagt hat.
Und das
hat,
macht
man
es einfach, macht es viel einfacher.
Ja.
Und wie gesagt, so wenn also, um es mal ein bisschen esoterisch zu sagen, wenn in dem Geld glückliche Energie steckt, weil ich das mit was verdient habe, was mir viel Freude macht, dann macht es total glücklich.
Eine sehr gute Antwort. Und die letzte Glückfinderfrage. Würdest du bitte den Satz vervollständigen? Ich bin glücklich, weil.
Weil ich verstanden habe, dass ich immer eine Wahl habe. In jeder Situation. Also, wenn jetzt eine Entscheidung vor mir liegt, gehe ich dahin, gehe ich oder gehe ich dorthin, dann kann ich entscheiden. Und auch in Situationen, wo eine Sache schon gegessen ist, kann ich trotzdem entscheiden, was ist was sein? Jemand war motzig zu mir und ich kann dann immer noch entscheiden, ohne dass ich mir jetzt einer Schuld bewusst bin, kann ich immer noch entscheiden, fühle ich mich jetzt als Opfer oder denke ich mir, ja, vielleicht ist er mit dem falschen Fuß aufgestanden oder was spiegelt er mir jetzt gerade? Was will er mir sagen? Was hat es mit mir zu tun? Kann ich immer noch entscheiden. Also ich für mich habe entschieden, ich habe immer die Wahl. Und auch keine Entscheidung zu treffen ist eine Wahl.
Das stimmt, ja.
Und das macht es für mich viel einfacher, Dinge anzunehmen und somit auch mit dem, was gerade ist, glücklich zu sein.
Das stimmt, ja, da hast du recht. Und zum Schluss die Frage, gibt's Bücher oder Podcasts, die du empfehlen möchtest, die vielleicht, die dir geholfen haben, die dich weitergebracht haben, wo du sagst, kannst du vielleicht empfehlen, mal drüber zu lesen?
Ja, also eben zusätzlich zu den vielen, die schon erwähnt wurden, von denen ich auch viele gelesen habe, gibt's ein, zwei Bücher, die, glaube ich, noch nicht erwähnt wurden. Das eine ist Tapping the Source. Das habe ich dir mitgebracht, weil ich es zweimal habe. Behandelt das sogenannte Master Key System, das William Gladstone irgendwann in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mal aufgeschrieben oder systematisiert hat. Führt jetzt zu weit, was es exakt ist. Auf jeden Fall ist darin eine sehr schöne Sequenz zum Meditieren beschrieben oder die wird gemeinsam entwickelt. Und ohne dass ich regelmäßig wirklich meditiere, ist diese Sequenz für mich eigentlich inzwischen so zu so einem täglichen, manchmal an manchen Tagen auch stündlichen Werkzeug geworden. Wenn ich merke, ich drehe mich im Kreise in eine Richtung, die mir gerade nicht gut tut, dann habe ich das als Werkzeug, ich sag mir das auf und schwuppdiwupp bin ich aus diesem Kreislauf raus. Also das kann ich wirklich jedem empfehlen. Da gibt es auch als Hörbuch. Ich weiß nicht, ob es das in Deutsch gibt. Das ist jetzt in Englisch. Ist fantastisch. Also hat mir schon ganz oft den Weg raus aus so unguten Gedanken gewiesen.
Da bin ich sehr gespannt. Ich bin dir sehr dankbar, dass du es mir mitgebracht hast. Ich werde es auf jeden Fall lesen.
Dann gibt es noch ein zweites Buch für die, die ein bisschen Esoterik vertragen können, von Cryan, The Journey Home. Finde ich fantastisch. Und wer es mit Esoterik nicht so hat, der kann es einfach als Märchen lesen. Ich habe das Buch gelesen und für mich hat sich dadurch ganz viel Frieden in mir breit gemacht, weil es, also die Idee dahinter ist, jedem Menschen, dem wir begegnen in unserem Leben, mit dem haben wir eine Art Vertrag. Mhm. Der spielt irgendeine wichtige Rolle für uns. Mhm. Wir haben was zu lernen, wir haben was zu geben, wir haben was zu nehmen, völlig egal. Und das zu verstehen, oder ich konnte das super gut annehmen. Mhm. Also das kann ich auch empfehlen. Wie gesagt, wer mag, liest es einfach nur als Märchen. Mhm. Und ansonsten höre ich ganz gerne Podcasts oder Sachen, die es auf YouTube so zu hören gibt, weil mir oft die Zeit und die Muße zum Lesen fehlt. Kann ich die Tim Ferriss Podcasts echt empfehlen. Völlig bunt durcheinander gerne auch. Mit ganz vielen inspirierenden Geschichten. Leute, die aus dem Nichts unfassbar tolle Sachen aufgebaut haben. Ja, das sind eigentlich so die wichtigsten, die mich regelmäßig begleiten.
Vielen Dank dafür. Ich werde die alle verlinken auf der Glückfinder-Homepage bei deinem Beitrag. Noch deine Internetseite, du hast noch
die gibt's, die heißt www.feinschliff.tv.
Okay.
Und je nachdem, wer wann da draufklickt, die ist vielleicht nicht ganz aktuell. Mhm. Meine Kontaktdaten sind da aber drauf und ich melde mich bei jedem, der
da gibt's noch diese sind da noch diese wunderbaren
Die Bilder Katze? Sind da noch drauf. Wie gesagt, ich jetzt bei einer anderen Schreinerei wohl mit einsteige, hat das erstmal Fokus, aber die Kontaktdaten sind aktuell und man kann mich darüber gerne erreichen.
Kontakten. Mhm, cool. Genau. Liebe Katrin, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke, dass ich da sein durfte.
Ich finde es eine ganz, ganz inspirierende Geschichte für alle, die noch glauben, sie müssten irgendwas machen, was ihnen keinen Spaß macht. Ein Riesenvorbild, finde ich.
Tut's nicht.
Tut's nicht, hört auf, wartet nicht bis zum dritten Burnout, es geht schon viel früher. Und die Ausrede, ich kann das nicht, ich bin schon zu alt oder da müsste ich ja nochmal in die Schule oder so, das zählt nicht. Das haben wir jetzt gelernt. Ausrede ist gerade eben in diesem Moment verschwunden.
Genau.
Dank dir, liebe Katrin. Katrin, danke, dass du da warst. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag,
dir
eine
auch.
Schöne Zeit und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt.
Machen wir. Super.
Alles klar. Vielen Dank, bis dann. Tschüss.